Als sie im Gerichtsgebäude das Stockwerk betrat, auf dem ihr Büro lag, spürte sie gleich, dass etwas nicht stimmte. Zwei Polizisten standen mit dem Rücken zu ihr im Flur. Athletische Schultern, rote Armbinden, eine deutlich sichtbare Automatik im Gürtel. Etwas Ernstes. Jeanne wollte schon nachfragen, als Tan, frisch rasiert, aus seinem Büro trat, sein Sakko überstreifend, in der anderen Hand seine Aktentasche. Seine Assistentin folgte ihm auf den Fuß. »Was ist los?«, fragte Jeanne. »Es gibt ein neues Opfer.« Tan bewegte die Schultern, bis das Sakko richtig saß. »Ein weiterer Mord, der Kannibale, ich fahr hin.« Jeanne betrachtete die Gruppe. Der unergründliche Reichenbach, der zweite Polizist, den sie nicht kannte, genauso verschlossen. Tan wie gewöhnlich mit eisiger Richtermiene. Seine Assistentin hinter ihm mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Eine sehr ernste Sache. »Okay«, sagte Tan, der Jeannes Gedanken las. »Willst du mitkommen?« »Darf ich?« »Kein Problem.« Er blickte auf seine Uhr. »Es ist in Stein. Wir machen uns den Spaß und sind zum Mittagessen wieder zurück.« Seit dem Morgengrauen hatten sich die Wolken zusammengebraut. Jetzt regnete es. Ein schöner sommerlicher Guss. Warm, grau, befreiend. Die Tropfen krachten wie Chinaböller auf den Gehsteig. Der Himmel glich einem riesigen Schirm aus moriertem, dunklem Stoff, in den der Wind hineinfuhr. Der Kollege von Reichenbach setzte sich ans Steuer. Der Kommissar nahm neben ihm Platz. Die Richter und die Assistentin setzten sich auf die Rückbank. Noch bevor der Peugeot losfuhr, fragte Tan: »Ihr Name?« »Das Opfer heißt Nelly Barjac, 28 Jahre. Ihr Job?« »Technikerin in einer Firma für medizinische Analysen. Sie wurde in der Tiefgarage der Firma getötet«, sagte Reichenbach. »Sie arbeitete bis spätabends und ging als Letzte. Der Mörder muss ihr unten aufgelauert haben. Er hat sie in ein anderes, tiefer gelegenes Untergeschoss geschleppt. Offenbar kannte er sich aus. Jedenfalls ist er den Überwachungskameras ausgewichen. Wer hat die Leiche entdeckt?« »Ein Wachmann, sehr früh am Morgen. Es regnete. Er hat die unterirdischen Abschnitte, über die das Regenwasser abfließen soll, überprüft. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis er erkannt hat, dass es sich bei dem Opfer um einen Menschen handelte.« Nach jeder Antwort schwieg Tan einen Moment, als würde er die Informationen in einer bestimmten Schublade seines Gehirns verstauen. Jeanne hörte zu, während der Himmel sich auszudehnen schien. Angeschwollen wie ein grauer Schwamm. Manchmal durchzuckte ein Blitz die Landschaft. Was für ein Unternehmen ist das genau? Reichenbach zog ein Notizbuch aus seiner Jacke und setzte dann eine Brille auf. Eine Firma für Zellgenetik. Sie führen Untersuchungen an Embryonen durch, Amniozentese. In dem Verfahren werden Chromosomen analysiert, um den Karyotyp der Leibesfrucht zu bestimmen. Tan fragte, während er nach draußen blickte, als würde ihn die Antwort nicht interessieren: »Was ist ein Karyotyp?« »Die Chromosomenkarte eines Kindes. Die 23 Chromosomenpaare, die seine weitere körperliche Entwicklung festlegen. Dies ermöglicht es, eine eventuelle Anomalie auf einem der Paare zu entdecken, wie beispielsweise die Trisomie 21. In Paris wird diese Untersuchung nur von ganz wenigen Laboren durchgeführt.« Reichenbach sah in seinem Notizbuch nach. »Dieses heißt Pavois.« »Das erste Opfer«, fuhr Tan fort, »arbeitete in einer Betreuungsstätte für entwicklungsgestörte Kinder, oder?« »Ja, Kinder, die an...« Reichenbach blätterte in seinem Notizbuch. »Sogenannten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen leiden.« Die Brille absetzend fragte er Tan: »Glauben Sie, dass es eine Verbindung geben könnte?« »Gibt es Ähnlichkeiten mit dem ersten Mord?«, fragte Tan zurück. »Ich meine, was den Modus operandi betrifft.« »Alles stimmt überein. Eine Tiefgarage, die Inschriften an den Wänden und natürlich die Leiche, die genauso zugerichtet wurde wie die erste.« »Gibt es Ähnlichkeiten bei den Profilen der Opfer?« »Das lässt sich noch nicht sagen. Wir haben das Gesicht des zweiten noch nicht vorher gesehen.« Einen Moment schwiegen alle, und nur das Prasseln des Regens war zu hören. Jeanne blickte unverwandt nach draußen. Wie jedes Mal, wenn sie durch dieses Gewirr von Fabriken, Pavillons, Siedlungen fuhr, fragte sie sich, wie konnte es nur so weit kommen? Sie stellte sich vor, dass es eine Verbindung zwischen dem Mörder und diesen verwahrlosten Städten geben musste. Ballungsgebiete. Irgendwo in diesen Straßen waren die Orte, wo sich die Gewalttätigkeit des Mörders entladen hatte. Dieses Blut war der Preis für seinen inneren Frieden. Man musste zum Zentrum dieses Labyrinths vordringen, in diesen großstädtischen Dschungel abtauchen, um zu begreifen, weshalb der Mörder in diesen Untergeschossen zuschlug, urzeitlichen Höhlen, in denen er einen Ritus zelebrierte, eine Opferung. »Gibt es etwas Neues über das erste Mordopfer? Ich habe noch immer nicht den Bericht des Rechtsmediziners bekommen.« »Ich auch nicht. Wir wissen bisher nur, dass der Mörder dem Mädchen die Kehle durchgeschnitten hat, es ausbluten ließ und bestimmte Teile seines Körpers verzehrte.« »Und was ist mit möglichen Tatverdächtigen? Verwandte? Kollegen? Haben die Ermittlungen in Ihrem Umfeld was gebracht?« »Fehlanzeige. Das Mädchen hatte einen Verlobten. Wir haben ihn vernommen. Harmlos.« »Und die Fingerabdrücke, die DNA? Wenn ich mich recht entsinne, hat er überall Abdrücke hinterlassen. Sogar seinen Speichel. Und seinen Kot. Aha. Und? Nichts. Seine Fingerabdrücke finden sich in keiner Datenbank. Die Ergebnisse der DNA-Analyse stehen noch aus, aber ich vermute mal, dass das auch nichts bringen wird. Wenn er keine Vorsichtsmaßnahmen ergreift, bedeutet das, dass er nirgends registriert ist.« Der Fahrer tippte dann mit dem Zeigefinger auf den Bildschirm des GPS. »Wir sind da.« Sie hielten in unmittelbarer Nähe eines langen, zweistöckigen Gebäudes mit Reihenfenstern. Auf dem Firmenschild stand Laboratoire Pavois. Rings um das Gebäude befanden sich Einsatzfahrzeuge der Polizei, zivile Polizeiautos und Krankenwagen. Jeanne zitterte. Die Blaulichter der Fahrzeuge drehten sich rhythmisch und ließen die regengepeitschte Glasfassade aufleuchten, an der das Wasser herabtropfte. Silhouetten in glänzender Regenkleidung kamen und gingen durch die grauen Sturmböen. Gelbe Absperrbänder umgrenzten den Kreis der Hölle. Die Luft war warm und klebrig. Der asphaltierte Weg war schlammbedeckt. Mit eingezogenen Köpfen stapften sie um das Gebäude herum. Die Tiefgarage hatte eine niedrige Decke, die von Säulen getragen wurde. Polizisten in Regenschutzkleidung gingen kreuz und quer umher, während die Lichtkegel ihrer Taschenlampen über dem Boden glitten. »Noch ein Stockwerk tiefer«, sagte der Hauptmann. »Die Tiefgarage beherbergt ein Kanalisationssystem, das das gesamte Wasser der Industriezone entsorgt.« Eine weitere Rampe. Sie begegneten den ersten Kriminaltechnikern in weißen Overalls mit der Aufschrift »Erkennungsdienst«. Ihre Scheinwerfer strichen über den Boden. Sie fotografierten Details und sammelten Gegenstände in Plastikbeuteln mit Druckverschluss. Man gelangte zu einer Schleusenkammer aus Beton, die von zwei Uniformierten bewacht wurde. Sämtliche Polizisten aus dem Großraum Paris schienen hierher beordert worden zu sein. Zu ihren Füßen türmten sich Abfälle, mitgeführt von dem Wasser, das bis hierher floss und dann unter dem Schleusentor verschwand. Die Tür wurde entriegelt. Sie stiegen über den Abfall hinweg und nahmen eine Betontreppe. Jeanne stützte sich auf die Schulter Tains. Der ekelerregende Gestank von Abwässern schlug ihnen entgegen. Auch der Geruch von Öl und Benzin hing in der Luft. Ebenso der scharfe, beißende Gestank von gegrilltem Schweinefleisch. »Was ist das für ein Geruch?«, fragte Jeanne. Der Hauptmann drehte sich zu ihr um. »Der Mörder hat einige Teile des Körpers geröstet.« Eine weitere Tür. Einige Stufen. Dann der Schock. Ein fensterloser, etwa 200 bis 300 Quadratmeter großer Raum mit einer schrägen Decke. Schwarze Betonwände mit Feuchtigkeitsschäden. Der Boden, der von Wasser glänzte. Eine echte Höhle aus neuerer Zeit. Der Ära von Beton und Benzin. Der Hauptmann klemmte seine Taschenlampe unter die Achsel und streifte Chirurgenhandschuhe über. Vorsichtig hob er die Plane an, die das Opfer bedeckte. Die elektrische Lampe unter seiner Achsel traf die Leiche wie zufällig. Jeanne prallte zurück. Ihre Knie wurden weich. Es gab mindestens 5 Leichenteile. Aus dem Oberkörper mit geöffnetem Bauch ragten an den Schultern und unterhalb des Beckens weißliche Knochen heraus. Die 4 Gliedmaßen waren abgerissen worden. Der Kopf der Frau war nach hinten gebeugt und unsichtbar. Ihre Haare schwammen in einer Pfütze. Ungeachtet des Entsetzens fielen Jeanne mehrere Dinge auf. Die weiße Haut, die kräftige Statur, die Schultern und die Hüften waren gerundet wie geschliffene Felsen. Sie erspähte die in der Finsternis verstreuten Arme und Beine. Halb aufgezehrt, teilweise verbrannt. Weiter weg an der Mauer, ein graues Bündel verklebter Eingeweide, von schmutzigem Wasser umspült. Plötzlich bemerkte sie das Schweigen, das sie umgab. Alle waren in gleicher Weise verstört. Taine, Reichenbach, Leroux, Taines Assistentin. Sie näherte sich, während der Hauptmann seine Taschenlampe zögernd auf das grauenhafte Tableau richtete. Sie sah die Wunde am Hals, der von einem Ohr bis zum anderen aufgeschlitzt war. »Würden Sie das Gesicht beleuchten?« Der Hauptmann rührte sich nicht. Jeanne nahm ihm die Lampe aus der Hand und richtete sie auf das Gesicht. Die Muskeln und die Gesichtsknochen bildeten ein chaotisches Gewirr. Der Mörder hatte seinem Opfer den Schädel zertrümmert. Tropfen von Hirnmasse sprenkelten das zerzauste Haar. Jeanne richtete die Taschenlampe auf den Bauchraum. Ein riesiger, senkrechter Schnitt vom Brustbein bis zum Becken. An den Seiten Verletzungen, Kratzer, klaffende Wunden. Eine der Brüste fehlte, die andere hing schlaff herunter. Jeanne vermutete, dass der Mörder seine Zähne in die Wunden geschlagen und Stücke von Muskelfleisch herausgebissen hatte. Jeder Biss hatte am Rand der Wunde Hautfetzen hinterlassen. Der Mörder entfernte die Haut und biss dann ins nackte Fleisch hinein. Er will den Kontakt mit dem zarten, noch warmen Fleisch. Er will die Muskelfasern und die harten Knochen spüren. Sie senkte die Taschenlampe noch etwas weiter. Das Geschlechtsteil. Der Mörder hatte die Scham herausgebissen oder gerissen. Er hatte die Haut abgeschält, das Blut eingesaugt und ringsherum ausgespuckt. Jeanne war keine Pathologin, aber sie vermutete, dass er das gesamte Geschlechtsorgan verschlungen hatte. Schamlippen, Klitoris, Eileiter, Gebärmutter. Alles hatte er gefressen. Diese Symbole der Weiblichkeit in sich aufgenommen. Jeanne gewahrte ihr fahles Gesicht in einer Pfütze. Himmel, gleich kipp ich um. Um sich wieder in die Gewalt zu bekommen, gab sie dem Hauptmann die Lampe zurück und wandte sich an Taine. War das erste Opfer auch so zugerichtet? Der Richter nickte. Eine Stimme näherte sich. Ein stämmiger Mann, dessen dicker Wanst sich unter einem blauen Polohemd von Ralph Lauren spannte, murmelte in ein Diktaphon. Ein Mann um die 60 mit dunklem Teint und grauem Haar, das in der Mitte gescheitelt war. Hakennase und lebhafte hellblaue Augen, die auch aggressiv wirkten. »Longlibert«, flüsterte Taine, »der Rechtsmediziner.« Der Richter stellte sie einander vor. Mechanisches Händedrücken. »Ich glaube zu wissen, wie er vorgegangen ist«, sagte der Mediziner, während er sein Diktaphon in die Gesäßtasche seiner Jeans steckte. Er wies auf das Gestänge, an dem die Neonröhren angebracht waren. Er hängt das Mädchen dort oben auf, mit dem Kopf nach unten. Er zerschmettert ihr das Gesicht und schneidet ihr die Kehle durch. So wie man Schweine auf Bauernhöfen absticht. Er benutzt ein sehr scharfes Messer. Die Wundränder sind glatt. Er schneidet von links nach rechts. Der Mistkerl ist Rechtshänder. Und ich kann Ihnen sagen, dass seine Hand nicht zittert. Ich konnte bereits Verletzungen feststellen, die bis zur Wirbelsäule gehen, mit Durchtrennung der Luft- und der Speiseröhre. »Es gibt nicht genug Blut«, bemerkte Jeanne. Der Gerichtsmediziner richtete seine methylenblauen Augen auf sie. Anerkennend meinte er, »Genau, ich glaube, dass er es aufgefangen hat, in einer Wanne oder einem anderen Behältnis.« »Was macht er damit?«, fragte Taine. »So wie es hier aussieht, muss er es an Ort und Stelle getrunken haben. Noch warm. Das alles wird in meinem Bericht stehen.« »Wo du gerade von Bericht redest«, warf Reichenbach ein, »wir warten noch immer auf den Ersten.« Longlibert musterte ihn. »Er kommt schon noch. Immer mit der Ruhe.« »Ich weiß nicht, worauf du noch wartest.« »Heißt das im Klartext, dass die Frau noch lebte, als er sie aufhängte?«, fuhr Jeanne fort. »Ja. Damit das Blut herausschießt, muss das Herz schlagen.« Taine schüttelte stumm den Kopf. Seine Miene verriet zwei widersprüchliche Regungen. Einerseits wollte er die Ermittlungen entschlossen zu Ende führen, andererseits hätte er sich gern so schnell wie möglich aus dem Staub gemacht. Dann schlitzt er ihr den Bauch auf, fuhr Longlibert ungerührt fort, packt ihre Eingeweide mit beiden Händen und zieht sie heraus. Deshalb sieht es hier aus wie auf einer Schlachtplatte. Kann man wohl sagen. Wie hat er den Bauch aufgeschlitzt? Fragte Jeanne. Irgendwas Archaisches. Ich warte auf die Ergebnisse der pathologischen Analyse. Bestimmt wird man Partikel finden, Metall oder Stein. Aber all dies wirkt wie eine Szene aus dem Zeitalter der Höhlenmenschen. Anschließend beginnt er seinen Festschmaus. Habt ihr die Schamgegend gesehen? Ich glaube, dass er sie als erstes verspeist. Ein Gedanke blitzte in Jeanne auf. Könnte der Mörder eine Frau sein? Anschließend reißt er ihr die vier Gliedmaßen ab. Euer Typ muss ungeheuer stark sein. Er bricht die Gelenke und verdreht den Arm oder das Bein so lange, bis die Verbindung reißt. Nein, keine Frau. Dann zündet er das Feuer an und grillt die Stücke seiner Wahl. Arme, Beine und einige Organe. Beim ersten Mordopfer hat er sich die Leber, die Nieren und das Herz reingezogen. Tan fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. Seine Aktentasche hatte er noch immer nicht abgestellt. Seine Assistentin neben ihm war zur Salzsäule erstarrt. Die Knochen wiesen eigenartige Rillen auf, Spuren des Zerlegens. Andere Knochen waren zerbrochen worden, um das Mark besser herauslösen zu können. Genauso, wie es unsere vorgeschichtlichen Ahnen getan haben. Das Schädeldach weist in der Mitte ein Loch auf. Der Mörder zertrümmert die Schädelkalotte, um das Gehirn herauszusaugen. Ich bin kein Spezialist, aber ich glaube, das ist eine Technik des Cro-Magnon-Menschen. Dafür spricht auch seine Schreibarbeit. Longlibert griff nach einem Scheinwerfer und richtete ihn auf eine der Wände. Sie war überzogen von Hieroglyphen. Senkrechte Striche, die von Zeile zu Zeile komplizierter wurden. Eine Reihe von Bäumen, deren Zweige niemals gleich waren. Man konnte darin auch stilisierte Menschen erkennen oder die Zeichen eines Uralphabets. Zurücktretend bemerkte Jeanne eine Ähnlichkeit dieser krummen Striche mit Chromosomenpaaren, wie sie in Karyogrammen abgebildet werden. Der Erkennungsdienst wird Ihnen Genaueres dazu sagen, meinte Longlibert. Nach dem, was ich weiß, wurden sie mit einem grauenhaften Gemisch gemalt. Blut, Speichel, Exkremente, rein organisch also. Longlibert verneigte sich. Salut, meine Lieben. Den Bericht über das erste Opfer bekommt ihr noch heute. Beim zweiten werde ich versuchen, mich zu sputen. Als er ging, entdeckte Jeanne schwarze Spuren, die sich an der Silhouette entlangzogen, wo die Leiche gelegen hatte, deren Umrisse jetzt mit Klebeband markiert waren. Sie hatte geglaubt, es handle sich um Blutspritzer. Doch wenn man genauer hinsah, erkannte man, dass es sich um Teile von Abdrücken handelte. Gekrümmte, verstümmelte, rätselhafte Formen. Fußabdrücke, bestätigte Reichenbach. Von nackten Füßen, um genauer zu sein. Ich glaube, dieser Irre zieht sich aus und tanzt um sein Opfer herum. Jeanne stellte sich jetzt einen nackten Mann vor, der sich über sein Opfer beugte, bevor er es verschlang. Ein Menschenfresser. Es gibt auch Handabdrücke. Der Mörder geht auf allen Vieren. Echt verrückt, bemerkte Tan. Er stützt sich mit geballten Fäusten auf dem Boden ab. Und zwar, indem er die Hände nach innen dreht. Vielleicht leidet er an einer körperlichen Behinderung oder er ahmt bestimmte Affen nach. Beides ist möglich. Kann man aus den Fuß- und Handabdrücken auf seine Statur schließen? Fragte Jeanne. Mehr oder weniger. Der Typ hat Schuhgröße 40. Angesichts der Heldentaten, die er an der Leiche vollbracht hat, muss er eher kräftig sein. Gleichzeitig weist die Art der Abdrücke auf ein geringes Körpergewicht hin. Tan deutete auf die ominösen Inschriften an den Wänden. Und das? Fragte er Reichenbach. Hast du da Experten drauf angesetzt? Ja, mehrere, antwortete er. Bislang habe ich noch keine Ergebnisse. Der Gendarmerie-Hauptmann näherte sich, klopfte leicht auf eine Uhr und sagte zu Tan: Können wir hinaufgehen, Herr Richter? Der Geschäftsführer des Labors erwartet uns in seinem Büro.